Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute sprechen wir über Plastik, über einen Stoff also, mit dem wir alle viele, viele Male täglich in Berührung kommen, den wir dann irgendwann wegwerfen. Wobei das Problem bei Kunststoff ja ist, dass er dann nicht einfach weg ist, sondern auch dort, wo er nicht hingehört. In den Böden, in Meeren und Flüssen beispielsweise und in den Tieren und schließlich auch in den Menschen. Was also tun? Dazu kann Henning Wilz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie etwas sagen. Guten Tag, Herr Wilz.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sie leiten die Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut. Lassen Sie uns mal klein anfangen, nämlich erstmal nur in Deutschland. Wie gut funktioniert denn die Kreislaufwirtschaft in Deutschland beim Plastik? Schließlich sind wir Meister im Mülltrennen.
Genau, ne? Gefühlt sind wir Recycling-Weltmeister und man muss auch sehen, wir können bestimmte Dinge sehr gut. Wir sind ein reiches Land, wir haben Geld, Abfallinfrastrukturen zu betreiben, die andere Länder nicht haben. Trotzdem sind wir, glaube ich, auch von Kreislaufwirtschaft noch weit entfernt und das sieht man gerade bei diesem Thema Plastik sehr gut. Also wir haben auf dem Papier eine Verwertungsquote von 99%. Das klingt ja schon mal super. Mhm. Bei uns landet nichts mehr unbehandelt auf der Deponie. Sondern alles das, was wir in eine Mülltonne tun, geht irgendwo auch in eine Abfallanlage. Fakt ist aber, etwa 60% davon werden verbrannt, also thermisch verwertet. Und von den 40%, die bei uns in der Recyclingquote drinstehen, ist ein Drittel einfach nicht recycelbar. Es wird auch immer noch ein großer Anteil exportiert. Und am Ende können wir den Bedarf an Kunststoff, den wir haben, gerade mal zu 15% aus dem Recycling decken. Das heißt, 85% sind immer wieder neuer Kunststoff. Und ich glaube, da sieht man, ne, also die Idee, dass wir Plastik einfach im Kreis führen, ne, davon sind wir noch wirklich lange und weit entfernt.
Ich verstehe ja Recycling so, wenn ich meinen Joghurt ausgelöffelt habe, dann packe ich den Becher in die gelbe Tonne, habe vorher brav den Deckel abgemacht. Und aus dem Becher wird dann ein neuer Becher oder vielleicht auch eine Wäscheklammer. Also wie viel Prozent von dem Müll, den ich in die gelbe Tonne tue, wird dann wirklich recycelt, also wieder neuer Kunststoff?
Genau, also wenn wir über Ihre gelbe Tonne sprechen, dann sind wir ja bei den Verpackungen. Und gerade bei den Verpackungen sehen wir, dass davon halt ganz viel gar nicht recyclingfähig ist. Ne, wenn Sie sich zum Beispiel eine Käseverpackung anschauen, ne, dann sind das kleine technische Meisterwerke mit 7, 8 verschiedenen Folien an Kunststoffen. So, und die auseinander zu friemeln, ne, wäre technisch vielleicht machbar, aber ökonomisch nicht darstellbar und auch aus Umweltgesichtspunkten nicht immer wirklich sinnvoll. So, und dann haben wir das nächste Problem. Ganz vieles darf halt auch überhaupt nicht wieder eine Verpackung werden, insbesondere wenn sie mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Na, man weiß halt einfach nicht genau, was war da vorher denn drin in ihrer Verpackung? War das irgendwas Giftiges? Womit ist das in Kontakt gekommen? Und deswegen gibt es eigentlich nur ganz wenig Produkte, wo das funktioniert, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Aus einer PET-Flasche kann wieder eine PET-Flasche werden. Aus einer Käseverpackung, aus einem Joghurt wird in der Regel eben nicht wieder ein Joghurt oder eine Käseverpackung, sondern dann halt am Ende vielleicht die klassische Parkbank, also das Ende von Kunststoffrecycling, wo die Ansprüche viel, viel niedriger sind. Und der Anteil ist ein bisschen höher, zum Beispiel im Bausektor, ne, wo Sie nicht genau gucken, wie sieht denn, ne, hat mein Rohr, das da irgendwo unten liegt, jetzt immer genau die gleiche Farbe. Und in den Bereichen, wo man da sehr genau drauf schaut, Elektronik, Automobil, wo die Anforderungen sehr hoch sind, da ist der Anteil tatsächlich sogar noch geringer.
Noch besser als Recycling wäre es ja wahrscheinlich, ich würde meinen Joghurt im Pfandglas kaufen und was ich dann leer zum Händler zurückbringe, damit es wiederverwendet werden kann. Mehrwerk gibt es aber in Deutschland, da war Deutschland mal ziemlich gut, Ost wie West. Mehrwerk gibt es immer weniger, selbst beim Bier. Warum ist das so?
Völlig bei Ihnen. Der beste Abfall ist der, der nicht entsteht. Abfallvermeidung ist die Spitze der Abfallhierarchie, so wie sie im Gesetz steht. In der Praxis haben wir halt immer mehr, gerade von den Plastikverpackungen. Da hat sich das Aufkommen verdoppelt über die letzten 20 Jahre pro Kopf. Wir gehen doppelt so häufig zur Mülltonne wie noch vor 20 Jahren. Und ein Grund ist genau, dass das Mehrwegsystem halt wirklich noch eine Nische ist. Und selbst da, wo das mal sehr gut funktioniert hat, bei den Getränkeverpackungen, da sehen wir, dass die Hersteller angefangen haben, halt alle ihre individuelle Flasche zu haben. Da macht es immer weniger Sinn, darüber über so Poollösungen Sachen Mehrweg zu führen. Die Händler sagen, ne, es braucht so viel Platz, diese ganzen zurückgebrachten Mehrwegflaschen irgendwo zu lagern. Das Problem haben wir nicht, wenn das Einwegplastik ist. So, und deswegen haben wir im Gesetz drinstehen eine Quote von 70%, die wir da erreichen wollen. Und faktisch erreichen wir gerade nochmal 40%. Und leider steht eben im Gesetz nicht, was denn passiert, wenn diese Zahl eben nicht erreicht wird. So, von daher ist das halt ein ziemlich zahnloser Tiger.
Wir alle haben ja diese Bilder vor Augen von diesen Plastikmüllteppichen, die in den Weltmeeren schwimmen oder von den Tieren, die an Plastik verenden. Ist es auch so wie bei der Klimaerwärmung, dass man grob sagen kann, wir, also die reichen Länder, produzieren den Dreck, unter dem die Armen dann zu leiden haben? Oder ist das beim Plastik anders?
Also wenn wir unseren Plastik in Deutschland angucken, ne, dann haben wir auch immer noch Plastikexporte außerhalb Deutschlands. Grob 1 Million Tonnen, das ist weniger geworden in den letzten Jahren. Und natürlich landet davon auch immer noch, immer wieder und viel zu häufig dann Abfall in Ländern, wo jeder weiß, auf dem Papier wird da recycelt, aber zu Umweltstandards, die eigentlich nicht akzeptabel sind. So, und da muss auch die deutsche Plastikindustrie und die Recyclingindustrie dran, das transparenter zu machen. Unsere Verantwortung ist aber, glaube ich, mehr, dass sich andere Länder unseren Konsumstil abgeguckt haben. Wir haben mittlerweile in Südostasien, in Afrika, sieht der Supermarkt genauso aus wie bei uns. Also ganz viel in Einwegplastik verpackte Produkte. Und diese Länder haben eben nicht das Geld, um eine Sammelinfrastruktur aufzubauen, um Müllverbrennungsanlagen aufzubauen oder anständige Mülldeponien zumindest zu haben. So, und ne, da kommt eine riesige Menge an Plastikabfall, für den diese Länder einfach überhaupt nicht vorbereitet sind. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir da haben. Ne? Also wenn wir schon diesen Einweg-Plastikwaren erfunden haben, dann müssten wir zumindest die Lösungen haben, ne, die dann auch weltweit funktionieren.
Seit einem Jahr verhandeln ja die Vereinten Nationen ein internationales Plastikabkommen. Das soll Ende 2024 stehen, also in anderthalb Jahren. Gerade jetzt hat die zweite von 5 Verhandlungsrunden stattgefunden. Herr Wils, macht Ihnen das Hoffnung?
Also es macht insofern Hoffnung, als, glaube ich, alle Akteure erkannt haben, so kann es nicht weitergehen. Und selbst die chemische Industrie, die Kunststoffindustrie, die davon ja sehr, sehr profitiert, sieht, dass die öffentliche Meinung zu Plastik dermaßen im Keller ist, ne, dass ne, niemand auch nur noch in der Plastikindustrie arbeiten möchte. So kann es nicht weitergehen, das ist akzeptiert und deswegen hat man diesen globalen Prozess gestartet. Und das macht, glaube ich, sehr viel Sinn, weil viele der Probleme, die wir haben, halt nicht in Deutschland oder auch nur in Europa regelbar sind. Wenn wir eine so globale Wertschöpfungskette haben, ne? Ganz viel von unserem Plastik wird halt aus Asien, aus Amerika importiert, dann hilft es ja nicht, wenn wir hier die Plastikproduktion verändern und dann die Sachen halt importieren mit den Zuschlagstoffen, den Schadstoffen, ne, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Also deswegen ist die UN schon für ganz viele der Probleme, die wir da haben, genau der richtige Ort.
Das Ziel dieser Verhandlung scheint mir sehr ambitioniert. Keine Umweltverschmutzung durch Plastikmüll mehr bis 2040. Also was heißt das? Es soll dann gar kein Plastikmüll mehr entstehen?
Genau, das klingt sehr ambitioniert und dann muss man überlegen, was genau meint es denn. Dann ist es immer noch ambitioniert, aber wir in Deutschland würden dieses Ziel zum Beispiel schon fast erfüllen. Ne? Weil bei uns, das sind diese 99% Verwertungsquote, ne, geht schon nichts mehr unbehandelt einfach in die Umwelt, sondern aller Plastikabfall bei uns, ne, geht eigentlich in irgendeine Art von Behandlung. Und das will man weltweit erreichen. Das heißt nicht, dass wir dann immer noch gigantische Mengen an Plastikabfall haben und der wird allen Szenarien nach halt deutlich steigen. Also das heißt halt einfach nur, dass es nicht, es geht dann zum Beispiel in eine regulierte Mülldeponie.
Oder in die Behandlung heißt dann auch verbrennen.
Genau, also ne, Mülldeponie wäre so das unterste Level, einen drüber wäre dann schon verbrennen. Das heißt halt noch überhaupt nicht, dass dann alles ins Recycling geht.
Die UNEP, also das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, hat ja schon mal ein Papier mit möglichen Maßnahmen vorgelegt. Das ist ja so ein langer Verhandlungsprozess. Auch dieses Papier liest sich sehr ehrgeizig. Da wird nicht weniger als ein Systemwechsel gefordert, nämlich von der linearen Wirtschaft, also wir benutzen etwas und werfen es weg, irgendwo hin, zur Kreislaufwirtschaft. Wirtschaft weltweit.
Genau, das ist die Forderung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Wenn die jetzt nicht ambitionierte Ziele hätten, dann hätten wir halt, glaube ich, auch ein echtes Problem. Demgegenüber stehen halt aber ganz viele Länder, die sich bewusst sind, dass sie eine sehr mächtige, wichtige Chemie- und Kunststoffindustrie haben. Also Länder wie Saudi-Arabien würden das so mit Sicherheit nicht unterschreiben, sondern setzen auf ganz andere Maßnahmen, sehen zu, dass es auch gar nicht globale Lösungen gibt, sondern verfolgen die Idee, dass ähnlich wie beim Klimaschutz jedes Land dann halt seinen eigenen Aktionsplan erstmal entwickelt. Also da werden wahrscheinlich die Wellen auch in den weiteren Verhandlungsprozessen noch hoch hergehen. Also wer setzt sich da durch? Welche Länder bieten da die überzeugenden Lösungen und wer kriegt dann am Ende auch Mehrheiten an Bord? Und also das ist wirklich ein Verhandlungsprozess.
Im ersten Schritt schlägt die UNEP vor, so schön das Problem zu verkleinern, also problematische Stoffe einfach zu verbieten. Was ist da jetzt mit gemeint, mit problematischen Stoffen?
Genau, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Wir haben noch immer ganz viele Regionen der Welt, wo wir anders als bei uns in Deutschland und Europa ganz viele Zuschlagstoffe, nennt sich das dann. Also Dinge, die zum Beispiel Plastik weicher machen. Wo unklar ist, geht das eigentlich irgendwann dann auch in den menschlichen Körper über, wenn man das auf der Haut hat als Kleidung oder als Kleinkind, als Schnuller im Mund. Das ist in Europa, glaube ich, ziemlich gut reguliert und ähnliche Regeln braucht es für den Rest der Welt. Die Idee ist da halt Dinge, von denen man weiß, die könnten krebserregend sein, wirklich zu verbieten. Daneben gibt es ganz viele Dinge, die machen Plastik schöner, langlebiger, das glänzt dann schön, wo man aber auch weiß, das macht das Recycling extrem schwierig. Und auch da möchte man dran, das zu vereinheitlichen, da zu überlegen, was macht wirklich Sinn. Und da wird zum Beispiel schon mal sehr viel Widerstand dann auch der Industrie kommen.
Der Plastikmüll ist unser Thema heute im Deutschlandfunk Kultur mit Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sollte es dieses internationale Plastikabkommen einmal geben, dann ist es ja vielleicht so vergleichbar ein völkerrechtlicher Vertrag wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist seit 2016 in Kraft mit dem Ziel, wie wir alle wissen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad und dafür den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bei diesem Klimaschutzabkommen ist es ja so, die Länder haben Vorgaben bekommen, aber die Wege dorthin, wie sie die erreichen wollen, diese Ziele, die sind den Vertragsstaaten freigestellt. Also nicht jedes Land muss Wärmepumpen einbauen oder ein Tempolimit auf Autobahnen einführen. Beim Plastikabkommen jetzt scheint es mir anders zu sein. Also da wird ja nicht nur das Ziel vorgegeben, kein Plastikmüll mehr ab 2040, sondern auch der Weg dorthin, also zum Beispiel durch das Verbot bestimmter Schadstoffe.
Also ich glaube, das ist genau Teil der Diskussion. Möchte man zum Beispiel, wie wir das bei FCKW gehabt haben, diesem Stoff, dem wir das Ozonloch zu verdanken hatten im Kern, wo man global gesagt hat, das ist jetzt verboten und da gelten für alle die gleichen Regeln. Oder sozusagen dieser Ansatz des Klimaabkommens, jedes Land entwickelt da seinen eigenen. Und ich glaube, bei Plastik sind die Probleme so unterschiedlich, dass es da eine Kombination brauchen wird. Also die Schadstoffe global weg, eine spannende Diskussion, brauchen wir sowas wie eine globale Obergrenze der Kunststoffproduktion. So, und gleichzeitig sehen wir, dass die Länder halt schon so unterschiedlich weit entwickelt sind, gerade bei diesem Thema Recycling, dass man da wahrscheinlich nicht sinnvoll sagen kann, alle Länder der Welt müssen in Zukunft 80% ihres Plastikabfalls recyceln. Das wäre für Deutschland schnell und leicht gemacht. Für andere Länder, gerade in Afrika, wären das gigantische Investitionen, die da reingehen müssten. Also ich glaube, da wird man dann schon auch genauer hinschauen müssen, was ist die Ausgangslage und wie kann man dann spezifische Ziele setzen, ohne Länder zu überfordern. Oder wie sehen dann halt auch finanzielle Ausgleichsmechanismen aus? Also wenn wir im globalen Norden diesen Einwegplastik erfunden haben, was ist dann unsere Verantwortung auch in finanzieller Natur? Also wo müssten wir dann auch helfen, in anderen Ländern solche Infrastrukturen aufzubauen.
Aber nochmal zurück zu diesem Punkt. Das ist ja ein Vorschlag, der von manchen gemacht wird. Globale Obergrenze für die Produktion von Plastik. Die muss man ja nicht so ansetzen, alle müssen um 80% reduzieren, sondern man könnte ja ähnlich wie beim CO2-Ausstoß gucken, wer produziert denn schon besonders viel oder verwendet besonders viel und muss das reduzieren. Würde das nicht möglicherweise auch die Forschung und Entwicklung ankurbeln, Alternativstoffe zu entwickeln?
Genau, das ist die spannende Frage. Wir haben aktuell etwa 400 Millionen Tonnen Plastikproduktion. Die OECD sagt, ne, selbst in einem ambitionierten Szenario werden wir irgendwann bei 1 Milliarde Tonnen landen. Ne, und können wir damit überhaupt umgehen? Ist das machbar? Ne, und müssten wir da nicht deutlich runtergehen? Für mich stellt sich halt aber die Frage, wenn man jetzt der Kunststoffindustrie verbietet, ne, einfach weiter zu produzieren, wer übernimmt dann? Und wenn das, wie gesagt, dann halt die Alu-Industrie ist, die sagt, hier, in unsere Sachen kann man Sachen auch verpacken, ne, dann ist weder fürs Klima noch für den Ressourcenschutz irgendetwas gewonnen. Sondern dann müssten wir schon halt ran an die Frage, ne, wofür setzen wir unseren Kunststoff ein, ne, wie kommen wir zu mehr Mehrweg? Deswegen glaube ich, einfach nur ein Ziel für ein Material, das sich durch Sachen ersetzen lässt, die wir eigentlich gar nicht, von denen wir nicht mehr haben wollen, da habe ich meine Fragezeichen, ob das wirklich der sinnvollste Weg ist.
Nochmal zurück zu diesem Papier der UNEP, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Der zweite Schritt, den Sie vorschlagen, das klingt für uns jetzt hier alles sehr vertraut, ist die Förderung von Mehrweg. Und der dritte, die Förderung von Recycling. Aber es ist ja so, Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die Standards in den Ländern weltweit heute unglaublich verschieden sind. Man muss jetzt gar nicht in bestimmte afrikanische Staaten gehen. Man denke an die USA nur oder auch an China.
Genau, USA sieht man zum Beispiel, ne, einzelne Bundesstaaten wie Kalifornien haben sehr früh angefangen, auch hart zu reglementieren, Plastik zu verbieten, Einweg zu verbieten. So, und dann sieht man andere Teile der USA, ne, wo sie sagen, also genau wie sie sagen, wo die Standards meilenweit von dem entfernt sind, was wir hier gewöhnt sind. China zum Beispiel, einer der größten Plastikproduzenten, ne, wahrscheinlich bald das Land mit auch dem meisten Plastikabfall. Die gucken sehr strategisch auf dieses Kreislaufwirtschaftsthema, sagen, das brauchen wir, um als Wirtschaft weiter voranzukommen und investieren seit Jahren ganz massiv da rein, ne, eher aus wirtschaftspolitischen als aus umweltpolitischen Gründen. So, und deswegen ist dieser Verhandlungsprozess, glaube ich, so spannend und so komplex, ne, weil es halt einfach nicht die guten Länder und die schlechten Länder und die einfachen Lösungen gibt, ne, sondern da sehr unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen.
Auch innerhalb der Länder wiederum nicht zu vergessen. Da gibt es dann ja auch die Plastikindustrie auf der einen Seite, die Naturschutzverbände auf der anderen. Da geht es dann ja auch sehr konfliktreich zu.
Ja, also selbst wir in Deutschland, ne, also es gibt ja keine Zahl, auf die wir uns irgendwann mal geeinigt hätten, so und so viel Kunststoff wollen wir in Deutschland nutzen. So, und wenn Sie da allein schon die unterschiedlichen Bundesministerien mal abfragen würden, kämen wahrscheinlich sehr unterschiedliche Zahlen raus.
Sie haben gerade im Zusammenhang mit China von der Kreislaufwirtschaft gesprochen, die wir ja, steht auch im Koalitionsvertrag zum Beispiel, aber auch global. UNEP möchte die ja auch erreichen, also einen wirklichen Systemwandel zu einem Kreislauf. Und da gilt ja als der neue heiße Scheiß das chemische Recycling. Also Plastik wird dabei wieder zu Erdöl, das wieder zu Plastik werden kann. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein.
Genau, das ist das große Versprechen von vielen Akteuren, ne, dass wir uns um so Fragen wie recyclingfreundliches Design gar nicht mehr so richtig kümmern müssen, weil Verfahren wie Pyrolyse oder Solvolyse, ne, dann aus dem Plastikabfall wieder die Ausgangsmaterialien machen. Und das sieht man auch jetzt in den Verhandlungsdokumenten. Da wollen ganz viele drauf setzen. Was man halt sehen muss, ist, das ist ein sehr energieintensives Verfahren. Also man muss das erhitzen auf 600, 800 Grad. Und das klassische Recycling, also schreddern, einschmelzen und daraus ein neues Produkt machen, das ist eindeutig das deutlich umweltfreundlichere Verfahren. Also es geht darum, ne, eigentlich beide zu kombinieren. Und ne, viele Akteure sagen dann, ne, wir brauchen das, was wir da in der Vergangenheit gemacht haben, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr richtig. Ne, gebt uns all euren Plastikabfall und wir bauen dafür für Milliarden Anlagen und geben euch dann das Öl wieder zurück. Ich glaube, wie gesagt, es braucht diese Kombination, aber man darf nicht diesen Versprechen unterliegen, ne, wir haben jetzt die technische Lösung und wie viel Plastikabfall ist egal und ob Mehrweg oder Einweg ist egal. Wie gesagt, es wird da keine einfachen Lösungen geben.
Gehen wir noch einmal zurück nach Deutschland bzw. in die EU, Herr Wils. Seit Anfang 2021 gilt eine EU-Verordnung in allen Mitgliedstaaten der EU, also auch in Deutschland, wonach für nicht recycelte Plastikabfälle eine Abgabe zu zahlen ist. Und die zahlt Deutschland auch brav, allerdings zahlen wir die alle. Die wird nämlich aus dem allgemeinen Steueraufkommen gezahlt. Wäre es nicht sinnvoller, dass das eigentlich die Hersteller und damit die Verursacher des Problems tun?
Genau, also sinnvoller wäre das auf jeden Fall, weil ne, wenn Kreislaufwirtschaft funktionieren soll, gerade für Kunststoffe, dann werden wir nicht drum rumkommen, dass sich das für Unternehmen dann auch rechnen muss. Das bedeutet, dass man zum Beispiel recycelten Kunststoff billiger und primären Kunststoff halt dann teurer macht. Und da hilft es halt nicht, ne, wenn solche Zahlungen dann aus dem allgemeinen Steuerhaushalt gehen. Deswegen wäre die Frage, ne, wie kann man das sinnvoll auf die Unternehmen umlegen, die Kunststoffe herstellen oder Plastikverpackungen in Verkehr bringen. So, und es gibt einige EU-Mitgliedstaaten, Italien, ne, die da Wege gefunden haben. So, und in Deutschland dauert diese Debatte leider schon viel zu lange. Ich habe da große Hoffnungen jetzt auf den Prozess einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, wo es auch mit Sicherheit ein Kapitel dann zu Kunststoffen geben wird, wo jetzt alle Akteure am Tisch sitzen, die man dafür eigentlich bräuchte.
Aber diese EU-Verordnung ist ja nun schon seit vergangenem Jahr in Kraft und ansonsten setzen wir doch auch auf das Verursacherprinzip.
Genau, also wir haben natürlich auch bei den Plastikverpackungen haben wir ja ein genau solches Verursacherprinzip für ihren gelben Sack, ne, wo sie ihren Joghurt besser reinschmeißen, zahlen ja nicht sie, sondern es zahlt derjenige, der diese Plastikverpackung in Verkehr gebracht hat. Das ist dann halt eine der Argumentationen, dass man sagt, wir wollen hier jetzt nicht doppelt zahlen. Für meinen Geschmack ist klar, dass die Umweltkosten, die mit Plastik verbunden sind und vor allen Dingen mit Plastik, der nicht recycelbar ist, dass die sich noch lange nicht widerspiegeln in dem Preis, den wir für eine Plastikverpackung zahlen müssen. So, da müssen wir halt einfach, ne, glaube ich, auch die Verbraucherinnen brauchen klarere Hinweise, was macht denn jetzt Sinn und was macht keinen Sinn und was ist deswegen halt auch teurer und was ist billiger. Ne, es ist halt einfach nicht nachzuvollziehen, dass man im Laden steht und keinerlei Ahnung hat, ne, was ist denn jetzt eigentlich die richtig sinnvolle Alternative. Ne? Und wenn Sie sich die Werbung und die Slogans der Unternehmen anschauen, dann haben Sie das Gefühl, dass das alles irgendwie grün ist. Fakt ist, ne, von solchen grünen Lösungen sind wir halt eigentlich weit entfernt.
Sie haben gerade so en passant erwähnt, dass Rezyklate, also Kunststoff, der aus recycelten Kunststoff besteht, teurer ist als Kunststoff, der quasi aus frischem Öl hergestellt worden ist. Warum ist das so?
Und auf der einen Seite ist Erdöl halt sehr, sehr billig, weil wir die Klimaschäden nicht da im Preis drin haben. Und auf der anderen Seite, ne, um recycelten Kunststoff herzustellen, muss der halt erstmal gesammelt werden, dann muss aussortiert werden, was kann man nicht recyceln, ne, dann muss der aufbereitet werden. Also das ist halt auch schon ein komplexer Prozess, den wir unnötig schwierig dadurch machen, ne, dass wir zum Beispiel zehntausende unterschiedliche Kunststoffsorten haben, ne, und dass wir auch ganz viele rechtliche Probleme damit haben, Rezyklate einzusetzen. Da muss man dann immer sehr viel Nachweispflichten erfüllen. So, und das führt im Endeffekt dazu, das recycelte Material ist teurer als das neue. So, und die Unternehmen, die umweltfreundlich sein wollen und sagen, wir wollen mehr recyceltes Material einsetzen, sehen sich dann mit zusätzlichen Kosten konfrontiert. So, und ich bin fest davon überzeugt, das muss nicht so sein. Wenn wir es schaffen, das Recycling genauso professionell aufzustellen, ne, wie die Primärproduktion von Kunststoff, also ne, von neuem Kunststoff, dann ist am Ende Kreislaufwirtschaft für uns auch aus wirtschaftlicher Sicht absolut notwendig. Der Erdölpreis wird nicht immer so niedrig bleiben. Und wenn wir als Deutschland, als Europa eine Chance haben wollen, als Wirtschaftsstandort dann muss uns das gelingen, diese Rohstoffe sinnvoller im Kreis zu führen und dann werden wir dann auch sparen. So, und auch dazu gibt es zig Studien von der Ellen MacArthur Foundation zum Beispiel mit McKinsey, also die ja nun wirklich unverdächtig sind, da besonders grün irgendwie Dinge zu färben. Die sagen, wenn Europa es schafft, Kreislaufwirtschaft zu werden, sparen wir jedes Jahr 640 Milliarden Euro. Das ist genau der Widerspruch. Zurzeit rechnen sich viele Dinge nicht, weil es zu kleinteilig ist, weil uns Regeln fehlen. Aber alle wissen, wir müssen da eigentlich hin.
Okay, da sind wir dann wieder bei der UNEP, wenn es darum geht, diese 1000 verschiedenen Plastikstoffe vielleicht, dass man das etwas international reguliert, was, wo, wie, in welcher Kombination eingesetzt werden darf. Aber wir sind dann natürlich auch wieder auf dem nationalen Niveau, denn solche Sachen, dass jetzt Rezyklate teurer sind, als wenn man jetzt neues Erdöl verbraucht, das ist ja eine Sache, die man ganz klassisch zum Beispiel über Steuern regeln könnte. Der Staat setzt ja sonst Steuern auch ein, um zu steuern.
Genau, und da muss man schauen, was kann man dann in Deutschland besteuern, was muss auch auf europäischer Ebene. Also wir haben einen einheitlichen Binnenmarkt, da kann auch nicht jedes Land einfach so Steuern auf Materialien zum Beispiel erfinden, wie es möchte. Aber da lässt sich ganz viel tun. Ein anderer Ansatz wäre zu sagen, Produkte, die in Deutschland auf den Markt kommen, müssen einen bestimmten Anteil recycelten Kunststoffs enthalten, eine Mindestrezyklatquote. Das würde dazu führen, dass die Recycler genau wissen, wenn wir in bessere, effizientere Technik investieren, dann wird uns das Material auch tatsächlich jemand abkaufen. Dann geht so eine Spirale mit technischen Innovationen, Planungssicherheit, Investitionen los, wo am Ende dann möglicherweise genau so ein Systemwandel steht, dass es sich dann tatsächlich auch rechnet, Kunststoff im Kreislauf zu führen.
Sie haben die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie erwähnt, an der die Ampel sitzt. Hat die konkrete Ziele? Gibt es Sanktionsmöglichkeiten? Denn wie gesagt, wir haben die Mehrwegquote gesetzlich festgeschrieben. 70% soll sie sein, 40% ist sie tatsächlich. Es gibt keinerlei Sanktionen.
Auch das ist ein Verhandlungsprozess. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Aber ob die dann tatsächlich quantifizierte Ziele hat, ja oder nein, und was passiert, wenn diese Ziele nicht erreicht werden, ob man es schafft, das runterzubrechen, auch auf einzelne Akteure, wer muss was tun und was passiert, wenn der einzelne konkrete Akteur das dann eben nicht tut. All das ist gerade ein Verhandlungsprozess. Und wir dürfen als Wuppertal-Institut das begleiten mit einer wissenschaftlichen Studie, wo wir versuchen rauszuarbeiten, wo macht es denn eigentlich für alle Akteure Sinn, wo müssen wir auch einfach handeln, wenn wir unsere internationalen Verpflichtungen zum Klima- und Ressourcenschutz erreichen wollen. So, und am Ende ist es halt aber ein politischer Prozess, wo ich auch hoffe, dass die Öffentlichkeit, die Umwelt-NGOs da auch die Gelegenheit kriegen, sagen, ihre Positionen da klar zu machen. Weil die Industrieverbände sagen auch, wir wollen Kreislaufwirtschaft, aber halt eben nicht immer mit genauso ambitionierten Zielvorgaben, wie sie vielleicht notwendig wären.
Halten Sie eine Welt ohne Plastik für möglich?
Ich halte eine Welt für Plastik für nicht sinnvoll. Also ich werde wahrscheinlich irgendwann wieder in ein Krankenhaus gehen müssen und die Hygienestandards, die wir da haben, die gehen nur mit Plastik. Wir müssen uns überlegen, was stellen wir denn mit Plastik an, was davon ist sinnvoll? Was macht unsere Produkte leichter? Und wo haben wir halt einfach den überflüssigen Plastik? Den haben wir halt. Gehen Sie in einen Supermarkt, schauen Sie sich Verpackung an, dann sieht man, 40% unseres Kunststoffverbrauchs gehen in die Verpackung und da haben wir noch ganz viel Potenzial, das Material einfach effizienter einzusetzen. Was ich mir vorstellen kann, ist eine Welt, wo wir Plastik halt wirklich nur für das einsetzen, wo es Sinn macht und dann dafür auch Lösungen haben, mit diesem Plastikabfall umzugehen, ohne dass er in der Umwelt landet, sondern dass er im Kreis geführt ist, dass das Material dann halt auch nicht aus Erdöl hergestellt ist, sondern aus CO2-freien Ausgangsstoffen. Also wir brauchen ganz anderen Plastik und ich glaube, das ist möglich.
Aber wir brauchen Plastik.
Da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir eine Welt haben wollen, die nachhaltig ist, die nur so viel Ressourcen verbraucht, wie sie auch bereitstellt und das mit 10 Milliarden Menschen, dann wird das nur mit Plastik gehen.
sagt Henning Wils vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Ich danke für das Gespräch, Herr Wils.
Ich danke.